Corso. Kunst und Pop.
Olga Carmona, das ist die Nationalspielerin Spaniens, die im Finale der WM das entscheidende Tor zum Sieg geschossen hat. Sie ist Roma, wie kurz danach veröffentlicht wurde, und damit eine der wenigen SpitzensportlerInnen, bei der diese Zugehörigkeit bekannt ist. Viele verheimlichen ihre Identität, das sagt der Antiziganismusforscher Pavel Brunsen, und das aus Gründen. Die Diskriminierung der Sinti und Roma zieht sich durch die gesamte Popkultur. Brunsen untersucht sie in Fußball, Hip-Hop und Karnevalkultur an der Uni Heidelberg. Wir haben uns kurz vor der Sendung gesprochen und ich wollte von ihm wissen, warum er sich für die Diskriminierungsforschung ausgerechnet das Feld der Popkultur vorgenommen hat.
Ja, ich finde die Popkultur, Fußball, Hip-Hop und Karneval hier drei insbesondere spannende Bereiche, weil sie erst einmal partizipativ sind. Sie sind öffentlich zugänglich, zum Beispiel beim Fußball. Man braucht einfach nur einen Ball und die Idee, dass man dagegen treten kann. Man muss nichts anderes teilen, außer diese Vorstellung. Man kann in ein Fußballstadion gehen, auf Amateurplätze, auf ein Konzert gehen, am Karneval teilnehmen. Und wenn man genauer hinsieht, dann gibt es an diesen Orten aber auch Ausschluss, antiziganistische Stereotype, Ausgrenzung. Also es ist zum Beispiel im Fußball so, dass aufgrund dieser emotionalen Stimmung, teilweise auch manchmal feindlichen oder auch unterstützenden Stimmung, dieser antiziganistischen Gesänge, Sinti und Roma bis hin zur ersten Fußball-Bundesliga der Männer in Deutschland ihre Minderheitenidentität verheimlichen, Identitätsmanagement betreiben. Im Hip-Hop ist es anders. Hier ist es so, dass es auch antiziganistische Inhalte in Texten gibt, in Videos gibt, aber Rapper aus der Minderheit offensiv, selbstbewusst auftreten, zum Beispiel Sinti-Rap-Festivals organisieren, Bands gründen wie Gypsy Mafia, wo sie auch über Stereotype rappen, das Thema auf der Bühne sozusagen bestimmen. Und gerade diese drei Bereiche habe ich ausgewählt, weil sie eben so gut vergleichbar sind. Sie sind alle gleichermaßen öffentlich, Rituale, die aber zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten, mit einem bestimmten Vorstellung von Ausnahmezustand, was Zeit und Raum angeht, stattfinden.
Bei Fußball und auch dem Hip-Hop, da verstehe ich, dass es da so ein ähnliches Schemata greift. Also beim ist so eine Struktur inhärent, die Abwertung des Gegenübers über zum Beispiel das Z-Wort. Aber fällt der Karneval nicht aus diesem Schemata raus? Weil im Karneval, da haben wir doch eigentlich eher eine Art von positivem Rassismus. Also diese vermeintliche exotische Esmeralda, die Wahrsagerin, der freie Nomade als Sehnsuchtsfigur. Ist das nicht was anderes?
Antiziganismus hat immer diese beiden Seiten von Faszination und Verachtung. Auch im Hip-Hop würde ich das durchaus kontrastieren, also dass es da auch diese Vorstellung gibt der ewig Reisenden und so weiter, also dieses Bild, was man sich da über diese erfundene Figur des Z macht. Und das ist natürlich im Karneval auch sehr, sehr stark. Und genau, vergleichbar wird es eben dadurch, dass es alles Orte sind, die nur durch Performances, durch das Performative ihre Bedeutung erlangen, die alle irgendwie interagieren mit Alltagswelt, mit Vorstellung von Norm und Werten, die dann beim Karneval, wie im Antiziganismus auch, auf den Kopf gestellt werden und für einen gewissen Zeitraum man sich sozusagen vorstellt, dass die Welt auch ganz anders sein könnte. Man rebelliert gegen etwas, gegen Disziplin, gegen Ordnung. Und diese Vorstellung von Disziplin, Ordnung, Leistungsfähigkeit, die für den Antiziganismus ganz elementar und zentral sind, die gibt es natürlich auch im Fußball. Wir bewerten ein Fußballspiel oder eine Spielerin, einen Spieler danach, ob sie etwas leisten, ob sie gut Fußball spielen, ob sie gewinnen, ob sie etwas beitragen zum Kollektiv. Und das ist ja das, was den sogenannten Zigeunern, wie es dann heißt, diese Figur im Antiziganismus abgesprochen wird.
Jetzt prägen Roma und Sinti ja aber die Popkultur auch selbst. Also der Flamenco zum Beispiel, der geht auf spanische Roma zurück. Die glasierten Äpfel, die wir gerade auf dem Weihnachtsmarkt bekommen, auch Roma- und Sinti-Kultur und auch dem Hip-Hop selbst werden viele Begrifflichkeiten dem Romanes entlehnt. Zum Beispiel der Chabo, der ist 2013 ganz groß geworden. Chabos wissen, wer der Babo ist, rappt da der Rapper Haftbefehl. Inwiefern nimmt das einen Einfluss auf Ihr Forschungsprojekt? Also diese Prägung der Roma und Sinti, die ja auch selbst Akteure der Popkultur sind.
Ja, das spielt auch eine wichtige Rolle, gerade wenn es um diesen Aspekt und diese Perspektive der Minority Subjectivity geht, also nicht nur Perspektiven und Erfahrungen, sondern auch Referenzpunkte, also eben Hip-Hop als ein Genre, was sich in den 1970er Jahren in New York entwickelt hat, als ein Moment von Menschen, die ausgeschlossen waren aus der Feierkultur, der Disco, der Rockclubs, der Weißen, die dann diese Partys veranstaltet haben, wo dann der Hip-Hop entstanden ist, der Rap entstanden ist. Und es war sozusagen, gibt eine lange Linie, was man kommentiert, soziale Entwicklung, soziale Verhältnisse. Das ist sozusagen die inhaltliche Variante. Und die zweite ist, dass es auch eine lange Linie gibt von Referenzen auf andere Musikstile, auf Musikgeschichte, die im Hip-Hop natürlich auch wichtig ist, wo dann Gruppen zum Beispiel mit Balkan-Beats arbeiten oder verschiedene Musikstile auch mixen und eben auch Sprachreferenzen einbringen. Es gibt ja aktuell zum Beispiel auf Netflix eine Serie Infamia. Ist eine Serie, die dieses Jahr, also 2023, veröffentlicht wurde, wo eine Roma-Familie porträtiert wird und der Hauptcharakter ist eine junge Romney, die aus Wales nach Polen kommt, wieder in traditionelle Roma-Strukturen sozusagen zurück, was da gezeigt wird, was in Teilen auch problematisch ist. Aber das Spannende ist, oder ein spannender Aspekt ist, dass sie immer anfängt zu rappen, wenn sozusagen ihre Perspektive und ihre Agency in den Fokus der Serie rückt und sie da auch wechselt zwischen verschiedenen Sprachen und an bestimmten Momenten dann auch ins Romanes wechselt und in diesen Texten verarbeitet, was mit ihr und um sie herum passiert.
In Ihrem Gutachten für Antiziganismus haben Sie im Bereich des Fußballs als Handlungsempfehlung eine Antidiskriminierungsstelle gefordert. Gibt es eine Art Handlungsempfehlung für den Bereich Popkultur?
Ja, beim Hip-Hop und Karneval würde ich persönlich mir das eher in 4-5 Jahren, glaube ich, wenn dieses Forschungsprojekt eine Weile gelaufen ist und sich Richtung Ende bewegt, zutrauen. Was es natürlich gibt, sind schon Initiativen, auch aus der Minderheit, die sehr aktiv sind, die Workshops zu Themen anbieten. Das ist auch etwas, wo ich mit meinem Projekt schauen will, wie ich das sozusagen fördern kann, also Wege und Orte zu finden, die Stimmen, die es gibt, insbesondere auch aus der Minderheit, auch eine Plattform mit über meine Forschungsstelle zu bieten und die Diskussion zu erweitern und in die Öffentlichkeit zu bringen.
Nothing about us without us ist der Slogan einer Roma-Sinti-Vereinigung. Pavel Bronsen setzt diese Forderung um in einem Forschungsprojekt an der Uni Heidelberg. Er guckt sich Antiziganismus in der Karnevalkultur im Fußball und Hip-Hop an. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke sehr.
Corso. Kunst und Pop.